Ein ganz herzliches Willkommen zu Das neue Wir, dein Beziehungspodcast.
Eine neue Folge aus Mallorca, bei Sonnenschein aufgenommen, heute zum Thema
Gefühle und Emotionen, wofür du sie nutzen kannst, die ganze Macht dahinter und was der Unterschied davon ist, dich von Gefühlen verwirren und vernebeln zu lassen.
Genau. Wie du quasi deine Gefühle nutzt, um etwas über dich zu erkennen oder einen Schritt weiter zu kommen oder etwas zu heilen, was noch unvollständig ist. Und oft sind ja Gefühle auch sehr überwältigend. Und da stellen wir dir ein paar Tools vor, wie du noch besser auf deine Gefühle reagieren kannst. Besser im Sinne von hilfreich für dich, weil ja manchmal, wenn du sehr starke Gefühle von Wut oder Trauer empfindest, dass die dich lähmen, stellen wir dir vor, wie du da wieder in deine Power und Kraft zurückfindest.
Und wir können ja mal anfangen, damit zu klären, was ist der Unterschied zwischen Gefühle und Emotionen? Die beiden Begriffe werden ja oft äquivalent benutzt. Und ich arbeite gerne einfach mal mit so, um das ganz einfach zu haben, mit 5 Gefühlen. Das sind Wut, Angst, Trauer, Freude und Ekel. Dann kannst du so sozialisierte Gefühle noch dazu nehmen. Das sind dann Scham und Schuld. Und das sind Gefühle, über die können wir sprechen. Also ich kann dich fragen, wenn du mir eine Geschichte erzählst, okay, und welches Gefühl hast du da erlebt? Welches Gefühl ist da präsent? Ja, Wut. Okay, worauf warst du wütend? Wir können also über Gefühle sprechen. Zu jedem Gefühl oder zu einer Mischung von Gefühlen kann eine Emotion gehören. Wir fragen gerne in Coaching-Gesprächen, okay, und wie fühlt sich dieses Gefühl an? Wo im Körper kannst du das lokalisieren? Welche Farbe hat das? Welche Temperatur hat das? Beschreib mir das mal. Das sind die körperlichen Symptome, die zu bestimmten Gefühlen dazugehören. Wie so ein ganzes Orchester bildet sich da. Das heißt, es kann auch ein Gemisch aus Gefühlen zu einer bestimmten Emotion führen. Und diese Emotionen sind bestimmte körperliche Erinnerungen an Dinge, die wir schon erlebt haben. Und ich finde ganz spannend auch die Frage, wann ist es eigentlich eine konditionierte Emotion? Ja, weil ein bestimmtes Gefühl haben wir irgendwie eine Enttäuschung erlebt und überlebt. Und wir erleben immer wieder dieses emotionale Muster. Auch gerade so eine Streitsituation, dass man immer wieder an eine Emotion von Resignation oder Frustration kommt oder von so einem Jähzorn, der sich vielleicht entwickelt. Und der gilt eigentlich etwas ganz anderem. Dieses Muster gehört eigentlich gar nicht in den Streit, aber es wird da ausgelöst. Und wie würdest du das zum Beispiel fangen, wenn man damit immer anfängt? Was sind eigentlich Gefühle, die aus Konditionierungen entstehen, die ich immer wieder wiederhole, die mich eigentlich nicht weiterbringen? Und wann sind Gefühle funktional im Sinne der persönlichen Weiterentwicklung? Oder gibt es da gar keinen Unterschied?
Ich glaube, Gefühle sind immer funktional, weil sie dich immer auch auf etwas hinweisen. Und manchmal ist es ja aber so, dass du quasi fast süchtig bist nach diesen alten Gefühlen, weil sie ja auch dazu geführt haben, dass du sicher überlebt hast. Und diese dann immer wieder reproduziert werden und du fast dann einfach schon müde bist, diese Gefühle noch immer wieder zu fühlen. Und letztlich auch Situationen hervorzurufen, bewusst oder unbewusst, wo du das wieder fühlen kannst. Was du so gut kennst, auch wenn es unangenehm ist, aber du kennst es, dein Körper kennt es, er erinnert sich, er hat damit überlebt und deswegen bringt dich dein Körper auch immer wieder in Situationen, wo du das fühlen kannst.
Und da besteht ja aber ein Unterschied, ne, zwischen dieses emotionale Muster erleben und einem anderen Bewusstseinsschritt, diese Emotion dem eigentlichen Ursprung zuzuordnen, sodass dann Weiterentwicklung stattfinden kann.
Mhm. Und letztlich geht man ja davon aus, dass wenn du die Gefühle unterdrückst, also angenommen, es kommt jetzt Trauer oder eine Wut hoch, wenn du das wegdrückst, dann bleibt es bestehen, auch in deinem Körper. Und wenn du es aber zulässt und durch das Tal durchgehst, ohne das wegzudrücken, sondern einfach anguckst oder auch artikulierst, jemand anderem davon erzählst, wie es dir gerade geht und warum es dir so, gerade so geht, dann verschwinden die Gefühle ganz von alleine wieder und du kannst automatisch wieder in einen freudigeren Zustand zurückkehren.
Mhm. Und muss ich die Ursache von bestimmten Gefühlen, die ich habe, muss ich die kennen, um ein Gefühl auszuleben?
Nein. Du kannst einfach deine ganze Gefühlswelt ausleben.
Und ich kenne das, ich hatte das mal als Frage von einer Klientin, die hatte Angst davor, diese Gefühle auszuleben, weil sie Angst davor hatte, dass sie da nicht mehr wieder rauskommt.
Genau. Also es gibt bestimmte Ängste, auch zum Beispiel, wie wir uns im sozialen Gefüge auch zeigen wollen und deswegen kontrollieren wir auch die Gefühle oder auch wie wir aufgewachsen sind. Jeder kennt es ja, dass die Eltern irgendwann zu einem gesagt haben, jetzt hör mal auf zu weinen oder du heulst, Suse, oder ein Indianer kennt keinen Schmerz und so weiter. All diese Ausdrücke, die dazu führen, dass wir die Gefühle letztlich unterdrückt haben oder irgendwie für unsere Gefühlswelt abgewertet oder abgelehnt worden sind. Und um das zu vermeiden, haben wir Strategien entwickelt, jeder seine eigenen, um die Gefühle nicht mehr so zu zeigen, um nicht mehr abgelehnt oder entwertet zu werden.
Und mal was Persönliches. Stress ist ein Gefühl, was mich manchmal nervt. Ich weiß, dass das eine alte konditionierte Emotion ist. Mhm. Stress gleich Angst. Angst wäre das Gefühl zu der Emotion, die ich Stress nenne. Mhm. Und es taucht immer mal wieder auf. Und hier auf Mallorca denke ich mir dann oft, die Emotion von Stress passt hier null hin. Mhm. Und ich bin dann genervt über diese Emotion von Stress und denke mir, die ist einfach komplett unnötig. Es gibt keine rationale Begründung, warum ich die Emotion von Stress haben muss.
Genau.
Und ich suche mir dann rationale Begründung. Mhm. Also mein Unterbewusstsein sucht sich rationale Begründung, warum es vielleicht doch angemessen ist, Stress zu haben. Wenn ich diesen rationalen Begründungen nachgehe, stelle ich aber dann doch relativ schnell fest, dass die eigentlich irrational sind.
Das zeigt, wie machtvoll diese Programmierung ist. Und es ist wirklich ein kognitiver und körperlicher Aufwand, das zu erkennen, ich habe gerade irrationale Gefühle und die brauche ich eigentlich gerade gar nicht, und daraus wieder auszusteigen und dir was Neues einzuladen oder dir eine neue Geschichte erzählen, die neue Gefühle hervorruft.
Und jetzt ist es ja aber so, dass du gesagt hast, Gefühle sind immer funktional. Und ich finde da nichts Funktionales dran, außer du sagst, es ist wichtig, dass man auch einfach diese unangenehmen Gefühle lebt. Wie ist da dein Standpunkt? Ich finde die einfach nur nervig.
Ja, genau. Also da hast du auf jeden Fall recht, dass es nervig ist, weil es ja auch wie eine Sucht ist. Du bist süchtig nach dem Gefühl Stress. Und zum Alkoholiker wird man jetzt auch nicht hingehen und sagen, es ist funktional, dass du trinkst. Und gleichzeitig aber, wenn du mit Suchtexperten wie Gabor Maté sprichst, sagt er, es ist funktional, dass du trinkst, weil es lenkt dich letztlich von was anderem ab. Und dieses andere musst du dir anschauen, damit der Stress weggehen kann. Also, wo hast du geschlussfolgert, dass du irgendwie nicht gut genug bist, oder wo kommt diese Angst her, dass du irgendwie was nicht schaffen könntest und deswegen musst du immer tun und kannst dich nicht einmal zurücklehnen und Pause machen.
Ich war ja bei der Kartenlegerin. Mhm. Also ich beantworte deine Frage, aber mit einer kleinen Geschichte. Den Termin hast du vor einem halben Jahr ungefähr bei mir gemacht, weil die war für dich so beeindruckend, dass ich gesagt habe, boah, ich will das auch mal machen. Und ich möchte gar nicht vertiefen jetzt gerade, was sie so als mein Thema identifiziert hat.
Ja.
Aber im Rahmen dieser Stresswoche kam dann dieses Thema auf, womit ich mich dann nochmal beschäftigen durfte. Und das heißt, habe ich einen kognitiven Prozess dann begonnen, ausgelöst durch den Stress und ausgelöst durch die Kartenlegerin. Also vielleicht für alle, die zuhören, so ein bisschen eh so spiri-mäßig, ne? Also ich finde, man kann alles für Impulse nutzen. Astrologie, Karten legen, einen guten Psychotherapeuten, also wissenschaftliche Dinge, aber auch nicht wissenschaftliche Dinge. Du kannst alles als Impulse und als Spiegel nutzen, um was über dich zu lernen. Also das heißt, du kannst jetzt halten, was du willst davon von Kartenlegern und Kartenlegerinnen und trotzdem kannst du das ja als Impuls für dich nutzen. So. Und meine Frage ist jetzt, muss ich, wenn ich aus einem emotionalen Zustand aussteigen will, immer eine kognitive Erkenntnis haben? Weil ich denke mir oft, ich kann ja eine Emotion wahrnehmen und kann ja ganz bewusst eine neue Emotion erschaffen. Wir haben ja da beim Retreat diese Übung vom Gefühlsspringen, wo du bewusst bestimmte Emotionen, Gefühle und Emotionen erzeugst. Mhm. Und ich weiß auch ganz genau, dass es mir manchmal gelingt, durch bestimmte Dinge neue Gefühle wieder zu haben. Mhm. Also beispielsweise durch Sport, durch Natur, durch Sex, durch Meditation. Das heißt, ich kann bestimmte Dinge tun, um meine Emotionen zu beeinflussen. Genau. Und das ist aber dann eigentlich schon die Antwort. Und wenn das aber nicht gelingt, dann ist es erforderlich zu gucken, was ist die Ursache und was für eine kognitive Bewertung hängt an dieser Emotion dran.
Genau, und aber auch das einfach zuzulassen und nicht in diese Bewertung zu gehen, was sind gute und schlechte Gefühle, weil letztlich gibt es keine guten und schlechten Gefühle, sondern eben nur Gefühle. Und wenn wir aus der Bewertung rausgehen und uns das auch erlauben, mal total wütend zu sein und auch irrational wütend zu sein oder traurig zu sein und auch erstmal irrational traurig zu sein, ohne das gleich wieder zu hinterfragen, wo das herkommt, dann verschwinden diese Gefühle auch schnell wieder. Und letztlich ist es ja auch, also total viele Menschen, auch sehr traurige Menschen, wenn du die ehrlich fragst, dann haben die auch eine bestimmte Befriedigung darin, sich traurig zu fühlen. Also auch ganz viele Künstler schaffen ja aus der Traurigkeit oder Melancholie heraus die tollsten, großartigsten Kunstwerke. Es ist ja ganz oft nicht aus der Freude heraus, dass großartige Kunstwerke entstehen, sondern genau andersrum aus den schweren Gefühlen heraus.
Genau, also Wut dient ja zum Beispiel auch dazu, Dinge in die Umsetzung zu bringen, Dinge zu verändern, Energie hineinzubringen in ein System. Trauer macht einen bewusst darüber, was man hat und was man nicht hat, was man sich vielleicht wünscht.
Und ist oft einfach nur die Verlängerung der Liebe oder die Vertiefung der Liebe, also weil du bist ja nur traurig, eben weil du liebst.
Ängste zeigen ganz oft an, was es zu tun gibt. Das, wovor wir am meisten Angst haben, das ist oft das Richtige. Und Ekel finde ich auch ein spannendes Gefühl. Ekel ist ist eine tolle Schutzstrategie vom Körper. Ekel zum Beispiel in Partnerschaft erzeugt ja Distanz. Also es schützt uns vor zu viel Nähe. Und Ekel macht uns darauf aufmerksam, dass es bestimmte Dinge in der Partnerschaft zum Beispiel gibt, die nicht funktionieren für Nähe. Ist sozusagen der Zeigefinger, Dinge anzusprechen.
Oder auch, dass du gerade nicht bereit bist für mehr Nähe.
Ja, und da aber der Hinweis, kümmere dich nicht so sehr erstmal um die Dinge, die diesen Ekel auslösen, sondern kümmere dich erstmal eher um das, wozu was der Ekel zur Folge hat, nämlich Distanz oder nicht drauf einlassen, und guck lieber, was müsste sich eigentlich grundsätzlich in der Beziehung ändern, damit wieder Nähe möglich ist. Mhm. Okay.
Und zum Thema Wut, also das kennt man ja auch, wenn man Eltern ist von Kindern, diese Wutausbrüche dazwischen. Und die empfinde ich auch als total wichtig und die eben auch nicht einzugrenzen zu sehr. Es gibt auch ein schönes Zitat, das heißt, a child who wants to be loved burns down the village to feel the warmth.
Das vielleicht auch eine gute Überleitung zu dem ganzen Thema Co-Regulation. Mhm. Das heißt, wir als Eltern können ja einen Beitrag dafür leisten, dass Kinder bestimmte Gefühle auch einfach fühlen. Du kannst sie da ja hinbringen. Also zum Beispiel hatten wir ja letztens die Situation, dass Victor, also unser zweitgeborener Sohn, war wütend. Mhm. Und das war ein Prozess von 3 Tagen ungefähr, wo wir ihn eigentlich in die Trauer dann geführt haben. Weil eigentlich war er traurig über etwas und er hat das aber nicht bewusst gesehen und hat dann lieber die Wut ausgelebt, darüber, dass es nicht so ist, wie er sich das wünscht. Und dann konnte er traurig darüber sein, weil er etwas Bestimmtes aus Deutschland vermisst hat. Und dann war es auch wieder gut. Und das heißt, wir haben als Eltern dazu beigetragen, dass er das eigentliche Gefühl erleben kann. Mhm. Das ist eigentlich Co-Regulation.
Zum einen haben wir dazu beigetragen, dass wir Dinge gemacht haben, die er noch bescheuerter gefunden hat, wo er noch wütender sein konnte.
Ja, stimmt.
Ist ja auch in Partnerschaft oft so, dass man den Partner dann nutzen darf oder tut, um seine Wut rauszulassen. Auch wenn das oft gemein ist, aber wenn es auf Gegenseitigkeit beruht, ist es ja auch wieder ausgeglichen.
Und trotzdem ist es wichtig, dem ja dann irgendwann eine Grenze zu setzen. Also Wut einfach walten zu lassen, wird nicht funktionieren, weil sonst wäre er nicht an die Trauer gekommen. Wir hatten ja dann einen Punkt, wo wir seine Wut auch eingegrenzt haben, gesagt haben, so, und hier ist Schluss. Bestimmte Dinge kannst du machen, wenn du wütend bist, andere Dinge nicht. Und als wir diese Grenze gezogen haben, war dahinter die Wut.
Die Trauer.
Die Trauer, richtig. Und ich finde es nochmal spannend, hier zu unterscheiden zwischen Co-Regulation und Co-Abhängigkeit. Mhm. Denn ich erlebe das sowohl in meiner Partnerschaft als auch mit einem sehr engen Freund von mir so, dass es auch möglich ist, dass du, Tanja, meine Gefühle manchmal mit mir für mich auslebst.
Ja, sogar sehr häufig so.
Und da könnte man jetzt sagen, also einerseits empfinde ich das als gesund, weil du mir damit, du spiegelst mich damit und du lebst Dinge aus, die ich irgendwie in dem Moment gar nicht so ausleben kann. Andererseits ist es aber auch wie so eine ungesunde Co-Abhängigkeit, weil eigentlich wäre es ja meine Aufgabe, meine Gefühle auszuleben und jetzt tust du das für mich. Das heißt eigentlich, auch wenn man so an Gleichberechtigung denkt, so wie wir es verstehen, ist es ja eigentlich viel schöner, ich lebe meine Gefühle aus, du lebst deine Gefühle aus. Ich grenze mich ein, du grenzt dich ein, auch in deiner Gefühligkeit, wenn es denn erforderlich ist, was wir vorhin gesagt haben. Und trotzdem ist das in Partnerschaft natürlich nicht so. Man lebt ja immer in irgendeiner Art und Weise auch so eine Co-Abhängigkeit. Auch was ist, wenn man sich so aufteilt, dass einer die Care-Arbeit und die emotionale Versorgung macht, der andere macht die finanzielle Versorgung. Mhm. Da kann man jetzt sagen, ist das eine Abhängigkeit, eine dysfunktionale Abhängigkeit oder ist das Co-Kreation im Sinne von beide bringen sich ein, sind wertschätzend für das, was der andere tut und sind gemeinsam glücklich. Und es ist ja eigentlich nur ein Standpunkt, den ich einnehme und solange alle dabei glücklich sind, super.
Genau, aber das sind sie oft nicht. Deswegen kommen ja auch viele Paare zu uns, die da an eine Grenze stoßen. Weil, also auch wenn ich mir die Welt angucke, finde ich es total viel verdrängte Gefühle und verdrängte Heilung letztlich auch, die aber notwendig wäre. Vor allem auch auf der männlichen Seite.
Und da finde ich es aber tatsächlich manchmal gar nicht so einfach. Also ich habe noch nie einen Mann erlebt, der nicht über Gefühle sprechen kann.
Der nicht darüber sprechen kann. Ja. Er ist irgendwie auch so ein Klischee, was nicht zutrifft.
Und ich finde da ganz wichtig zu unterscheiden, über Gefühle sprechen und Emotionen leben. Also Gefühle fühlen. Das ist ein Riesenunterschied. Wie gesagt, ich habe noch nie von weiß nicht wie viel Hunderten oder Tausend Gesprächen einen Mann erlebt, der nicht über Gefühle sprechen kann und es auch tut. Aber was ich auch aus eigener Erfahrung kenne, ist, dass viele sich schwer tun. Das ist natürlich erstmal unabhängig vom Geschlecht und trotzdem natürlich in unserer Gesellschaft betrifft es häufiger Männer, die sich schwerer tun, bestimmte Gefühle zu leben, inklusive mir. Also wenn ich uns zwei vergleiche, dann wenn ich den Klassiker der Trauer nehme, fällt es mir zum Beispiel weniger, in die Emotionen zu kommen, zu weinen,
schwerer,
traurig
ja.
zu sein. Was habe ich gesagt?
Weniger, aber schon, weil du auch, glaube ich, so aufgewachsen bist, dass dass dir das nicht dementsprechend vorgelebt wurde.
Genau, ist auf jeden Fall ein Trainingseffekt. Und trotzdem, dass das für mich einfach nicht so einfach ist, da dran zu kommen. Ich habe da auch keine Wertung drüber erstmal, dass das schlecht ist, und trotzdem kann ich es einfach nicht so gut. Und hätte ich auch gern anders, aber das ist jetzt erstmal so. Ist ja eigentlich wie, wenn Paare oder die Gesellschaft darauf konditioniert ist, dass Frauen mehr Care-Arbeit machen als Männer und umgekehrt. Man kann ja den Wunsch haben, das zu verändern schrittweise, und der Anspruch zu haben, es müsste sofort gleich verteilt sein, der ist letztlich unrealistisch, weil gute Care-Arbeit zu machen und gute Erwerbsarbeit zu machen, ist beides ein Trainingseffekt. Für beides braucht man unterschiedliche Fähigkeiten, und diese Fähigkeiten muss man ja trainieren. Aber ich finde es trotzdem krass. Ich habe ja echt viele Jahre Elternzeit gemacht. Und wie auch immer sagen, bei Elternzeit wird deine Emotionalität total trainiert. War bei mir ja auch so.
Ja.
Früher habe ich gar nicht geweint. Und jetzt gelingt mir das ja immer häufiger, auch über schöne Dinge zu weinen, aber auch über traurige Dinge zu weinen. Meistens, wenn ich alleine bin. Also ich kann mich dann so ein Setting bringen, dass mir das leichter gelingt.
Mhm.
Aber früher war mir das ja gar nicht möglich. Das heißt, ich bin ja schon ziemlich einen Weg da gegangen. Und trotzdem merke ich immer noch einen Unterschied zwischen uns beiden zum Beispiel.
Ja. Und das ja auch mal ein Streitthema bei uns war, dass ich dir vorgeworfen habe, ich kann vor dir oder mit dir nicht so weinen.
Ja, das ist auch spannend.
Und meine Trauer so ausleben und das ja dann auch eher für mich und mit mir ausgemacht habe und alleine gemacht habe.
Mhm.
Und das schon auch ein Vorwurf war, würde ich sagen.
Genau, und die Auflösung war ja von meiner Seite, in dem Moment, wo du traurig warst oder unangenehme Gefühle hattest, dass ich das persönlich genommen habe.
Genau.
Also ich bin kein guter Partner, wenn meine Frau unangenehme Gefühle hat.
Ja.
Und was war dein Anteil? Warum wolltest du deine Gefühle nicht mit mir teilen?
Na, weil ich einen Vorwurf ans Mannsein hatte.
Und deshalb Nähe vorenthalten hast.
Und auch, weil ich für mich ja, also für mich, um mit diesen großen Verlusten umzugehen, ja auch es für mich funktioniert hat, alles selbst zu machen und die Starke zu sein und so ein Weinen vor dir auch quasi so ein Loslassen und so eine Schwäche zeigen gewesen wäre damals. Und das wollte ich dir nicht gönnen.
Ich hatte eine Klientin gerade. Die hatte den Vorwurf von ihrem Partner, dass er emotional nicht so präsent ist. Also immer, wenn sie ihn gebraucht hat, dass er eigentlich nicht da ist. Und das war sehr spannend herauszufinden, dass durch ihre Biografie sie geschlussfolgert hat, emotionale Nähe kann auf einmal weg sein. Und sich deshalb ein Leben erzeugt hat, wo sie keine emotionale Nähe hat, um nicht das Risiko eingehen zu müssen, die zu verlieren. Denn
ja,
natürlich,
genau.
Wenn du einmal emotionale Nähe lebst mit jemandem und die dann enttäuscht wird, ist es natürlich super schmerzhaft.
Ja.
Was sie stattdessen gemacht hat, ist andere Wege der Anerkennung der Nähe zu finden, in dem Fall zum Beispiel materielle Versorgung.
Mhm.
Das war für sie viel sicherer, als emotional Nähe zu erleben. Und das ist aber dann für sie sozusagen mal spannend, war eine andere Perspektive einzunehmen. Das heißt, nicht mehr zu gucken, warum ist mein Partner nicht emotional präsent, sondern sich die Frage zu stellen, warum erzeuge ich eigentlich bewusst emotionale Distanz? Und dann auch mal 5 bis 10 Punkte aufzuschreiben, wie erzeuge ich eigentlich Distanz? Ist mir gerade aufgefallen, dass du das gesagt hast.
Mhm.
Alright.
Genau. Und was auch noch krass ist, bezüglich dieser Mann-Frau-Thematik mit den Gefühlen ist ja schon, das meinte letztens eine Freundin zu mir, sie kann ihre Partnerschaft in 2 gute und 2 schlechte Wochen einteilen, je nachdem, wo sie in ihrem Zyklus ist. Und das finde ich schon auch so krass, wie sehr der Zyklus, also eben, was ja auch mit total vielen Gefühlen einhergeht, wo man die gar nicht steuern kann oder es überhaupt nichts bringt zu gucken, wo kommt das jetzt her und seit wann begleitet mich das Gefühl, sondern ich werde einfach von einem Hormoncocktail überschüttet, der dazu führt, dass ich mega empfindlich bin oder extra sensibel bin oder extra traurig bin oder extra wütend bin.
Aber findest du nicht, dass eigentlich durch den Zyklus nur die bestehenden Gefühle verstärkt werden. Also du hast ja gesagt, empfindsam und sensibler. Das heißt, eigentlich kannst du den Zyklus ja genau dafür nutzen, die Gefühle, die sonst kaum wahrnehmbar sind, bewusst wahrzunehmen, weil sie durch den Zyklus verstärkt sind und genau deshalb ein Grund mehr, sich eigentlich anzugucken, wo die herkommen.
Genau, das wäre eigentlich das Gesündeste, dass man, dass Frau sich erlaubt, nach dem Zyklus noch mehr zu leben und Mann das embraced und auch die Gesellschaft das embraced, aber es ist ja leider nicht so. Wir sind alle darauf ausgerichtet, funktionierende, gut arbeitende, fleißige Bienchen zu sein, die den Kapitalismus befeuern, und da hat ein Zyklus keinen Platz. Und dann Befindlichkeiten, die mit dem Zyklus einhergehen, keinen Platz. Und das ist ja, da will ich auch noch mal ein Buch zuschreiben, weil ich das so krass finde, dass das keinen Platz hat und dass uns das letztlich auch zu so Robotern macht und das total ungesund ist, das zu unterdrücken und das nicht auszuleben und auch nicht den Raum und den Platz und die Zeit dafür zu bekommen und das Alleinsein zu bekommen, um das auszuleben und sich dem hinzugeben, weil du kannst dann nicht 8 Stunden im Bett liegen und über das Weltgeschehen trauern unter deiner Decke, wenn du dich danach fühlst, die meisten nicht, weil Arbeit, Kinder, Versorgung, Haushalt, bla, auf dich wartet. Und der Partner, der nicht das gelernt hat, damit umzugehen und dann überhaupt kein Verständnis dafür hat und dich am Ende des Tages noch anpfeift, warum du hier schlechte Laune hast.
Das ist eigentlich aber auch nochmal ein guter Punkt. Also dieses Weltgeschehen, ist in den letzten Wochen ja auch einfach viel passiert. Vieles, was auch viel Trauer und Wut auslösen kann. Wenn ich an die Trump-Wahl denke und an die Auflösung unserer Regierungskoalition hier in Deutschland, also Wahlergebnisse generell. Und auch da, finde ich, kann man, so wie man die Kartenlegerin als Impuls nehmen kann, kann man auch die Wahlen und Trump als Impuls benutzen. Und die Gefühle, die ausgelöst werden, zum einen ist das natürlich einfach menschlich, Mitgefühl zu haben, weil da natürlich ganz viel Unmenschliches passiert in der Politik. Und zum anderen muss man aber sich irgendwann da auch eingrenzen und sagen, okay, ich kann da unangenehme Gefühle zu haben, und wenn die aber länger dauern, als mir lieb ist, zu gucken, welche Gefühle oder welche Emotionen werden hier ausgelöst und sind vielleicht irrational im Zusammenhang mit diesem Auslöser, also mit Trump oder mit Nachrichten, und worum geht es hier eigentlich? Was möchte die Emotion, was möchte das Gefühl mir eigentlich sagen? Denn du kannst natürlich mit ganz menschlich mit Trauer und Wut reagieren auf die Wahlergebnisse, kannst dann die Gefühle dazu benutzen, okay, wie möchte ich mich verhalten? Wir haben dann zum Beispiel gesagt, okay, es ist einfach noch ein Grund mehr, unsere Arbeit noch größer zu machen und noch mehr Menschen damit zu erreichen, einfach wenn unser Feuer größer strahlen zu lassen. Und wenn du aber die Erkenntnis vielleicht hattest oder eine andere für dich und du bleibst in diesem emotionalen Zustand, dann zu gucken, okay, was sonst in meiner Biografie, in meinem Leben, auf was will mich diese Emotion aufmerksam machen?
Oder was habe ich noch nicht genug betrauert? Oder was finde ich eigentlich noch ungerecht und kacke? Und
wir hatten ja in unserer Ausbildung das ABC-Modell nach Albert Ellis, wonach Action, Belief und Consequences. Das heißt,
Es regnet,
das ist die Action. Ich habe einen bestimmten Belief, nämlich Regen ist super nervig, und ich habe eine Konsequenz, nämlich das sind die Gefühle. Ich habe zum Beispiel, werde ich dann traurig oder wütend, weil ich bestimmte Dinge, die ich mir vorgenommen habe, nicht tun kann. Und das ist ja aber auch nur eine Richtung der Kausalität, nämlich von deinen kognitiven Bewertungen hin zu einem Gefühl. Und das andere ist aber wirklich, dass der Körper selbst die Emotionen steuert, auch gerade wenn ich an das Thema Hormone denke.
Ja.
Und du auch sehr wohl Einfluss auf deine Hormone hast, manchmal natürlich nicht, aber du auch einfach deine Gefühle beeinflussen kannst, indem du andere Dinge tust.
Ja, genau.
Und da kann, also ich kann zum Beispiel bewusst Trauer erzeugen, wenn ich mir traurige Musik anhöre. Ich kann zum Beispiel viel besser trauern, wenn ich alleine bin.
Ja.
Manchmal auch mit den Kindern. Bei dir fällt mir das tatsächlich sehr schwer. Ich glaube, da gibt es nur wenige Momente, wo ich mit dir gemeinsam geweint habe.
Na, schon ein paar. Die waren immer richtig schön.
Die waren sehr intensiv, aber wenige fallen mir da ein. In die Wut kann ich auch leicht kommen. Tatsächlich vieles fällt mir leicht über Musik. Meditation, als wir damals in Basel waren, bei Joe Dispenza, hatte ich eines der tiefsten Gefühle oder Emotionen der Liebe.
Ja.
Fahrradfahren, Joggen gehen, Schwimmen, all das hilft mir total, meine Gefühle zu regulieren.
Also genau, es ist, du, durch Training kannst du diesen Moment des Entscheidens, wie reagiere ich auf die Action, auf die Aktion, auf das im Außen, wie reagiere ich darauf, das kann ich vergrößern, diesen Handlungsspielraum mit einer gewissen Übung. Und da ist ja letztlich das sehr individuell, was für dich gut funktioniert. Nummer eins Anlaufstelle ist natürlich immer der Atem, den hast du immer dabei. Und sobald du merkst, okay, hier bist du jetzt massiv getriggert und es löst XYZ bei dir aus, kannst du erstmal deinen Atem nutzen, um dem entgegenzuwirken und den zu vertiefen und dann erstmal nicht in die Angst oder Wut oder Trauer zu fallen, sondern durch den bewussten Atem dich mit dir zu verbinden und eben nicht einfach zu reagieren, sondern wieder zu agieren.
Das sagt man ja immer so leicht, der Atem.
Ja.
Für mich hilft es nur, wenn ich wirklich quasi meditativ atme. Also dieses, ich atme jetzt mal 3-4 Mal durch, damit ich ein anderes Gefühl habe.
Aber in so eine tiefe Bauchatmung, sagen wir 20 Mal tief in den Bauch atmen, bringt dich auf jeden Fall in einen anderen Stage.
Also für mich ist es manchmal, wenn ich zum Beispiel im Auto fahre und laut Musik höre und dazu singe. Das ist für mich eine wirkungsvolle Methode, um mich in die Freude zu bringen.
Was für mich außer dem Atem noch gut funktioniert, ist Schütteln, also tanzen und alles ausschütteln und mir wirklich vorzustellen, wie diese Emotion, die ich gerade nicht fühlen will oder loswerden will oder loslassen will, dass ich die wegschüttle, ausschüttle.
Vielleicht atme ich auch einfach falsch. Zum Beispiel, wenn ich in kaltem Wasser schwimmen gehe, dann habe ich ja, ist glaube ich, das habe ich auch den Effekt, dass es mir danach, dass ich mich reguliere. Und da, ich glaube, das ist primär die Regulation darauf zurückzuführen, dass man durch die Kälte anders atmet. Also da atme ich total tief und ich glaube, ich tue das sonst gar nicht. Ich glaube, durch das kalte Schwimmen atme ich ganz anders als sonst.
Ja, und auch, dass das alleine funktioniert. Also wir sind ja schon mehrmalig letztes Jahr in Usedom in 3 Grad kaltes Wasser bei Wind und Niesel und Grau in Grau reingegangen und ich bin ja über 3 Minuten drinnen geblieben.
Ich nicht.
Und das schaffst du ja nur. Das ist ja totales Gefühlsmanagement, wenn du so willst. Du hast null Bock drauf und Angst vor der Kälte und denkst, dein Körper überlebt es nicht. Und dann bringst du dich aber mental in diesen Stage mit der Atmung, dass du es dann schaffst und bist ja danach total euphorisch.
Ja, das finde ich nochmal richtig geil, weil das bringt es nochmal so klar zum Ausdruck. Auch in kalt, unser Pool hat jetzt wie viel Grad? 16. Und da reinzuspringen, obwohl dein Körper da keinen Bock drauf hat, aber dein Bewusstsein sagt, das tut dir gut, spring da jetzt rein. Und dieser Moment, kurz bevor du dann reinkippst und springst, das ist so geil, weil du entscheidest, dich bessere Gefühle haben zu wollen. Und du weißt, dein Körper wird bessere Gefühle haben, wenn er das tut. Und dein Körper sagt, nein, ich will nicht, bitte nicht. Und dein Körper sagt, doch, der nötigt den Körper. Ja. Du wirst jetzt andere Gefühle haben, also gehst du schwimmen. Okay.
Ja.
Das finde ich so cool. Das heißt, dein Bewusstsein entscheidet sich, neue Gefühle haben zu wollen und tut die Dinge, die dafür erforderlich sind. Egal, ob das neue kognitive Bewertungen sind, andere Dinge, die du tust oder whatever.
Genau, und das Trickige ist halt, dass das alles nach dem Tun erst kommt. Also du musst erst den inneren Schweinehund, das ist so ein schönes Bild, das überwinden, um dann andere Gefühle zu haben, wenn du das willst. Und das ist aber oft echt nicht leicht. Und was mir aber schon auffällt, ist, dass es hier mit mehr Natur um uns herum schon deutlich leichter ist. Weil erstmal denkt man ja, okay, wir wohnen jetzt hier im Paradies und man hat nie wieder schlechte Gefühle. Und dann hat man ja aber hier trotzdem PMS und die Kinder krank und Kita-Keime und schlecht geschlafen und irgendwie wir irgendeinen Beziehungsstreit, keine Ahnung, was halt dazu führt, dass man sich erstmal schlecht fühlt oder Trauer oder keine Ahnung was alles. Die politische Lage, was einem hier auch schlechte Gefühle bereitet. Und dann ist es aber mit diesem Setting schon sehr schnell, dass man wieder aussteigen kann. Aus so alten Gefühlsbahnen, die man schon ewig kennt.
Ich bin da unsicher.
Okay.
Ich weiß nicht, ob das so anders ist als in Berlin.
Ja, stimmt.
Fällt mir schwer, mich da jetzt so rein zu erinnern, aber ich meine zu wissen, dass ich in Berlin ähnlich schnell ausgestiegen bin, aber dass es mir leichter fällt, das Drumherum mehr zu genießen. Also tue mehr Dinge, die mir viel mehr Freude machen, wodurch ich intensiver lebe.
Ja.
Und in Berlin habe ich dann eher noch Dinge, konnte ich auch aussteigen, aber ich habe Dinge gemacht, die mir vielleicht nicht ganz so viel Spaß gemacht haben wie hier.
Naja, oder andere Dinge, in den Techno-Club gehen.
Genau, aber du gehst ja nicht jeden zweiten Tag in den Techno-Club, sondern der Alltag war ja auch bestimmt viel durch Tätigkeiten, wo ich sage, also ich bin dann auf den Spielplatz gegangen, in den Mauerpark gegangen, zum Yoga gegangen. Es hat mir auch alles Freude gemacht, aber wenn ich mein Freud-Level hier angucke, ist das hier einfach höher, weil ich Dinge tue, die mir mehr Spaß machen.
Aber ich glaube, das ist auch eine Einbildung, weil da habe ich auch drüber nachgedacht und man hat einfach andere Sachen gemacht und wir als extrovertierte Menschen ziehen ja auch sehr viel Energie aus der sozialen Interaktion und die hatte man ja in Berlin ständig.
Das stimmt.
Auf der Straße, auch manchmal natürlich ungewollt, aber einfach sehr viel und du hast irgendwie den ganzen Kiez gekannt und hier ein Hallo und da ein Hallo und hier ein Austausch und darüber auch sehr viel Energie gewonnen.
Also sind wir eigentlich hier gar nicht freudvoller als in Berlin.
Das finde ich eigentlich dann wiederum eine schockierende Nachricht. Einsicht.
Aber irgendwie auch voll gut, weil man hat so den...
Dass letztlich dann egal ist, wo du wohnst, aber das ist ja für alle, die zuhören, viele ja aus Deutschland, wo es gerade grau und nieselig und grauslich auch ist, die gute Nachricht, auf Mallorca fühlst du dich auch nicht besser. Ich glaube, es ist tatsächlich so, es ist tatsächlich egal, wenn du einen gewissen, also wenn du nicht irgendwie um dein Überleben kämpfen musst und in einem, weil da hatte ich auch ein schönes Gespräch am Wochenende, waren wir beim 40. Geburtstag von unserem lieben Freund Sebastian eingeladen und da war eine, die kommt zur Hälfte aus Rio und die meinte halt so, das ist so ein Luxus, der uns halt null bewusst ist, dass wir hier halbwegs oder sehr sicher wohnen und sind und sein können und alleine das irgendwie nicht als Frau alleine durch die Straße gehen zu können, ohne Angst zu haben und so weiter, ist halt ein großer Luxus, der uns hier gar nicht bewusst ist. Also ich glaube, wenn du in einem sicheren Ort wohnst und um dein Überleben dir keine Sorgen machen musst, dann ist es letztlich egal, wo du wohnst.
Genau, und das glaube ich aber nicht, weil ich glaube, dass spricht eher dafür, dass sowas wie eine superschnelle Anpassung und Gewohnheit stattfindet. Jetzt hast du dich halt in den letzten 3 Monaten so an dieses Leben hier auf Mallorca gewöhnt, dass dir gar nicht mehr auffällt, wie viel leichter du hier Freude empfinden kannst als in deiner Wohnung in Berlin. Also ich glaube, der Mensch ist ja dadurch gekennzeichnet, dass es das Lebewesen ist, was sich am schnellsten an verändernde Bedingungen anpassen kann, die du dann wiederum als selbstverständlich oder normal wahrnimmst, so wie du das gerade mit der Sicherheit genannt hast. Mhm. Ich glaube aber schon, dass wir hier ein insgesamt freudvolleres Leben als in Berlin haben. Und ich kann aber deinen Standpunkt auch nachvollziehen, dass das vielleicht nicht so ist. Fällt mir gerade sehr schwer zu bewerten.
Ich glaube, es ist nicht so. Also ich habe auch noch mal durch unsere ganzen Fotos gescrollt in Berlin und das sieht sehr freudvoll aus.
Ja, aber dann muss man einfach sagen, dass sich die Prioritäten oder das, was einem Freude bereitet, vielleicht verschoben haben. Das trifft es vielleicht am besten. Also du hast nämlich völlig recht, dass... Also ich zum Beispiel hier, wir haben so eine Riesenladung Holz und ich habe eine Axt gekauft und hacke Holz. Das macht mir halt wirklich wahnsinnig viel Freude. Und das hätte mir aber vielleicht vor ein paar Jahren einfach keine Freude gemacht oder vielleicht andere Dinge, wie einfach viel mehr meine Freunde sehen, hat mir mehr Freude gebracht.
Ja, oder in Berlin, du hast dann irgendwelche Typen aufgerissen und bist mit denen boxen gegangen.
Ja, das stimmt. Wie das klingt, ich habe Typen aufgerissen. Also wir hatten gegenüber von unserer Wohnung in Berlin war so ein Sportplatz und da waren häufig Männer, die waren boxen. Dann habe ich gefragt, ob ich mitmachen kann. Da habe ich sehr interessante Begegnungen gemacht.
Und da bist du total freudig heimgekommen.
Ja, das stimmt. Ja, da hast du völlig recht. Aber das finde ich irgendwie trotzdem nochmal krass. Dann ziehst du nach Mallorca und dann ist unser Standpunkt jetzt, nach dem, was wir besprochen haben, man ist ja eigentlich auch nicht freudvoller als in Berlin. Also man kann überall Freude empfinden.
Genau, bei jedem Wetter. Ist alles eine Sache des Mindsets.
Was ja wieder das ABC-Modell von Herrn Ellis bestätigt, dass die Gefühle eine Folge der Bewertungen sind. Und dass unser Bewusstsein so viel machtvoller und kraftvoller ist, als wir glauben, dass wir viel mehr Einfluss auf unsere Gefühle haben, als wir glauben.
Und in unserem Buch beginnen wir auch mit der Definition von Erfüllung. Und die Definition von Erfüllung ist für uns, das, was es ist, ist es. Und auf diesem Standpunkt kannst du überall und in jeglicher Situation stehen. Du kannst sogar, wenn du die Schriften von Mandela lest, in einer kleinen Gefängniszelle auf dem Standpunkt stehen, das, was es ist, ist es, weil das, was ich hier gerade tue, ist sinnvoll, weil ich leiste Widerstand. Und deswegen bin ich hier.
Ja.
Und deswegen ist es auch ein Ausdruck von Erfüllung, dass ich hier in dieser Mini-Gefängniszelle stehe.
Boah. Ja, hast völlig recht. Das war ja, also, glaube ich, seine Strategie, wie er das überhaupt schaffen konnte, diese grausame Aufgabe, die ihm da gestellt war, in dieser Gefängniszelle zu überleben und zu verharren, wie er die bewältigen konnte.
Und da finde ich schon auch, dass wir so eine glückssüchtige Gesellschaft geworden sind, die immer so auf der Suche nach dem neuesten Glücksgefühl und Kick sind.
Ja.
Und dass aber das gar nicht das ist, was ein schönes Leben ausmacht, sondern vielmehr eben Sinn in dem zu finden, was man tut, und das sinnvoll erachten, was man tut, und gar nicht so quasi dem Glück hinterherjagen, das macht eigentlich unglücklich. Und den Weg, auch wenn er extrem steinig und schmerzhaft ist, den irgendwo auch was abzugewinnen, das macht dann glücklich.
Ja, ist doch ein schönes Schlusswort.
Da gibt mir auch diese schöne Taube da drüben recht, indem sie mir hier zunickt.
Und irgendwie ist mir nochmal wichtig, am Schluss vielleicht auch zu betonen, dass ich auch einfach hier zum Beispiel viel mehr Kraft habe, meiner Arbeit nachzugehen.
Würde ich auch dir widersprechen, weil du in Berlin fast noch mehr gearbeitet hast.
Also ähnlich wirkungsvoll war. Okay, also brauche ich kein schlechtes Gewissen haben, dass ich hier Ende November in der Sonne sitze.
Nee, weil das ist auch noch mal spannend mit dem schlechten Gewissen, weil Scham und Schuld ja sehr verbreitet ist, auch irgendwie gerade im deutschsprachigen Raum, kommt mir vor.
Ja, gut, dass wir es nochmal thematisieren, finde ich.
Und auch sowas, ich kenne das auch von mir, so eine gewisse Überlebensschuld, weil ja aus meiner Familie nur noch ich und meine Schwester sind letztlich. Und auch sowas, wenn ich eben an viele Menschen denke, die einfach ein sehr leidvolles Leben hier auf Erden haben.
Hungern, Krieg, Gewalt.
Genau, you name it. Und dann, auch wenn ich mich dann in diesem wunderschönen Setting mit allem, was wir haben und tolle Partnerschaft und gesunde Kinder und pipapo, dass wenn man sich dann schlecht fühlt oder mal einen schlechten Tag hat oder schlechte Laune hat, dass man sich dann gleich wieder schuldig und schlecht fühlt, weil jetzt hat man das schon alles und so vielen Menschen geht es so scheiße und dann genießt man das nicht durchgehend, sondern hat auch mal einen schlechten Tag und fühlt sich dann sofort schuldig dafür, dass man sich nicht...
Und trotzdem verpflichtet uns ein schönes Leben ja trotzdem aus ethischen Gründen dazu, was zurückzugeben. Und auch wenn Ethik und Moral kein gesunder Maßstab für ein glückliches Leben sind, so ist es ja trotzdem glaube ich, irgendwie Menschen verankert, dass man das Bedürfnis hat, zurückzugeben. Mhm. Also wir sind soziale Wesen, wir wollen einer Gruppe zugehören und in einer Gruppe ist es wichtig, zu nehmen und im gleichen Maße zu geben. Das ist ja auch das Kernproblem des Kapitalismus, dass es gefühlt einfach ausbeutet, das heißt mehr nimmt als gibt und ja, dass nur sehr wenige übermäßig profitieren. Und damit meine ich nicht alle Menschen, die normal verdienen, sondern die Menschen, die hunderte Millionen und Milliarden haben. Genau, das ist also ein...
Na, und immer mehr damit verdienen, einfach indem es
Und dass man für sich ja trotzdem eine Antwort darauf haben muss, warum habe ich so ein schönes Leben und wozu habe ich so ein schönes Leben und wie kann ich etwas von dem Glück, was ich hier erlebe, zurückgeben?
Was man zurückgibt, kann ja auch sein, dass man einen gewissen Prozentsatz von dem, was man verdient, zum Beispiel an eine Sache spendet, an die man glaubt.
Genau. Da hatten wir auch ein spannendes Gespräch bezüglich Kirchensteuer. Das Problem ist, dass jetzt so viele aus der Kirche austreten. Wir sind ja beide schon lange aus der Kirche ausgetreten, weil wir diese Institutionen nicht bestärken wollen. Aber trotzdem die Kirchensteuer an sich ein schöner Gedanke ist, dass man einen gewissen Anteil seines Nettoeinkommens zu karitativen Zwecken spendet. Und das ist ja in jeder Finanzstrategie, die empfohlen wird, ist das ja immer so vorgesehen, dass ein bestimmter Prozentsatz, den du verdienst, ein Prozentsatz, also einkommensabhängig, du für karitative Zwecke spendest. Das war jetzt nochmal ein guter Bogen zum Thema Gefühle, aber hängt ja stark zusammen mit Schuld und Scham.
Genau.
Deshalb gut, dass wir die Gefühle auch nochmal angesprochen haben. Aber genau.
Es gibt ja auch die Thesen, dass man nur hilft, um sich selbst besser zu fühlen.
Genau, aber dann lass uns doch nochmal eine eigene Folge zum Thema Schuld und Scham machen. Finde ich mir auch spannend.
Und helfen.
In diesem Sinne, danke fürs Zuhören.
Es war nämlich auch spannend, weil sobald man überlegt, wen man alles helfen kann, lenkt man wieder davon ab, zu gucken, wo es bei einem selbst eigentlich herkommt.
So, 13.40 Uhr. Wer holt die Kinder von der Schule ab?
Du.
Dann muss ich jetzt los. Danke fürs Zuhören.
Vielen Dank, dass du mit uns verbunden bist. Wir freuen uns, von dir zu hören. Und auf ganz bald. Hab einen schönen Tag und eine reiche Gefühlswelt.